Ich lese den Predigttext erst einmal vor aus Matthäus 2, ab Vers 13. Als die Weisen hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten, bleib dort, bis ich's dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der spricht: In Rama hat man Geschrei gehört, viel Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben getrachtet haben. Zwei Verse habe ich, über die ich predigen möchte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen und dann der einzelne Satz: Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben trachteten. Das Zitat aus Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das stellt Matthäus in den Zusammenhang der Flucht der heiligen Familie nach Ägypten. Und weil sie dann dort waren und später zurückkamen, zitiert er Hosea 11,1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn, also Jesus, gerufen. Dieser Gedanke, der hier im Matthäus-Evangelium ausgesprochen wird, hat vielfach Kritik erfahren. Auf den ersten Blick erscheint das etwas konstruiert. Denn Hosea, wenn man es nachliest, in Kapitel 11 spricht eindeutig von der Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten. Das macht der Zusammenhang ganz klar. Gott rief seinen Sohn. Israel wird hier kollektiv, das Volk kollektiv bezeichnet als Gottes Sohn. Das ist auch gar nicht so sehr verwunderlich, denn auch in anderen Prophetentexten wird Israel immer kollektiv angesprochen, manchmal mit dem Namen Jakob. Israel ist ja auch ein Kollektivname, ne? Denn Jakob, der Stammvater, wird ja umbenannt von Gott in Israel. Also haben wir immer die einzelne Aussage, kollektiv gesagt, das Volk wird angesprochen in einem Namen oder wie eine Person. Oder dass Gott dieses Volk wie ein Kind auf seinen Armen getragen habe und versorgt, als es schwach war und klein und dann sehr enttäuscht ist darüber, dass dieses Volk sich dann abwendet von Gott. Und auch da wird das Volk angesprochen wie eine Person als Gottes Kind um das er sich kümmert und das er hegte und pflegte. Und deswegen ist es gar nicht verwunderlich, dass auch Hosea hier an dieser Stelle, Kapitel 11, Vers 1, sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, Israel als eine Person, als Kollektiv angesprochen. Und Matthäus scheint aber jetzt sagen zu wollen, eigentlich hat aber Hosea in Kapitel 11, 1 von etwas anderem gesprochen. Er hat in die Zukunft hineingewiesen, dass nämlich Gottes Sohn, der geboren wird, tatsächlich aus Ägypten herausgeholt wird. Die Geschichte der Flucht und der Rückkehr der heiligen Familie nach Israel. Das heißt, so erscheint es dann, als sei dieser Bericht, den Matthäus hier gibt, die eigentliche, wirkliche Erfüllung einer Weissagung. Aber jetzt muss man fragen, ist das wirklich das, was Matthäus eigentlich sagen will? Ich glaube das nämlich nicht. Das ist etwas sehr einfach, sehr platt gedacht. Matthäus wusste ja ganz genau, worum es in dem Hosea-Text geht. Er war auch vertraut mit der Geschichte Israels. Das wusste doch Matthäus, die ganze Geschichte Israels, dass Gott dieses Volk aus Ägypten holte. Aber dass im Leben Jesu und in seinem Wirken sich tatsächlich etwas erfüllt hat, wovon die Propheten immer schon geweissagt haben, das ist eine Aussage, die sich im Neuen Testament ganz oft findet. Jesus selbst sagt es, Petrus, Paulus sagen es. Und auch hier bei Matthäus findet sich dieser Gedanke an mehreren Stellen. Aber dieser Gedanke, dass sich in Jesu Leben und Wirken das erfüllt, wovon das Alte Testament spricht, der reicht viel tiefer als nur auf diese Ebene einer ganz wörtlichen Erfüllung, wie man auf den ersten Blick denken könnte. Also Jesus war nach Ägypten geflüchtet und dann kam er da wieder und deswegen hat sich da jetzt was erfüllt. So einfach ist das nicht, was Matthäus hier sagen will, sondern es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass die Schrift, die Heilige Schrift im Alten Testament insgesamt uns eine Heilsgeschichte berichtet, die Gott angefangen hat, mitten in der Unheilsgeschichte dieser Welt und die er vollzieht mit einem Volk, das er sich auserwählt hat. Und diese Heilsgeschichte, die zeigt immer wieder dieselben oder sehr ähnliche Grundmuster. Da ereignen sich immer wieder ähnliche Dinge. Eigentlich ist es im Kern immer wieder dasselbe, was da geschieht. Und das schauen wir uns jetzt mal näher an. Warum war eigentlich das Volk Israel in Ägypten? Manchmal ist es so, dass die Kinderbibelgeschichten, die man kennt, man muss da mal einen Schritt zurücktreten und einfach mal drüber nachdenken und sagen, was wird uns da eigentlich erzählt? Warum sind die da eigentlich? Und dann kann man zwei, drei Antworten geben und eine Antwort, eine sehr wesentliche, ist, dass sie dort waren, weil Josef von seinen Brüdern abgelehnt und gehasst wurde. Die wollten ihn eigentlich töten, haben dann aber entschieden, ihn nur zu verkaufen, aber eigentlich war er für sie dann gestorben, nicht? Und deswegen kam Josef nach Ägypten und da wurde er in Ägypten erst einmal groß. Da war ja der kleine Bruder. Und dort wurde er groß, er stieg auf. Das alles, weil seine Brüder ihm nicht gönnten, dass er größer sein sollte als sie. Darum neideten sie ihm seinen schönen Mantel, den er vom Vater bekommen hatte und unter seinen Brüdern also eine hervorgehobene Stellung hatte. Und sie hassten auch seine Träume. Josef, ihr kleiner Bruder, sollte ihr Herr sein, das wollten sie nicht. Und das ist eine Parallele zum Leben Jesu. Denn der kommt in sein Eigentum, in sein Volk und seine Brüder nehmen ihn nicht an. Und als dann aber Israel in Ägypten langsam zu einem großen Volk geworden war, da führte Gott sie aus der Knechtschaft Ägyptens dann heraus, sie waren dann ja geknechtet worden, und sagt, ich führe euch in ein gutes Land in die Freiheit. Gott führt aus der Knechtschaft in die Freiheit, er führt aus dem Dunkel und aus der Perspektivlosigkeit führt er ins Licht und schenkt Zukunft und Hoffnung, er führt sozusagen aus dem Verderben ins Leben. Das ist das Grundmuster, was diese Geschichte ja hier zeigt. Und im Leben Jesu vollzieht sich dies genau nach. Und das ist Gottes Programm, das er durch Jesus vollständig erfüllt. Das heißt, mit diesem Satz, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, macht Matthäus etwas sehr Interessantes. Er skizziert mit diesen wenigen Worten das Rettungsprogramm Gottes ganz grundsätzlich. Und darum geht's. dass Jesus zwar natürlich wirklich der wahre Sohn Gottes ist, aber er steht, Jesus steht auch als Einzelner für alle. Was Gott in Jesus, an Jesus und durch Jesus getan hat, das hat Auswirkung und Bedeutung für uns alle. Wir sind da mit hineingenommen. Deswegen sagt Paulus, wir sind getauft, wenn du getauft bist, in den Tod und die Auferstehung Jesu hinein. Wir sind da mit hineingenommen. Und deswegen, ich führe es noch einmal aus, Jesus musste den Hass dieser Welt tragen. Herodes hasste ihn. Er musste weg nach Ägypten. Sinnbild, Ägypten ist Sinnbild für das Joch der Sünde und des Todes, wo Gottes Volk keine Zukunft hat. Und Gott wird dieses Volk dann erlösen und ihm Zukunft und Hoffnung schenken. Und das wird Gott in Jesus tun, ein für alle Mal wird er uns allen den Weg bahnen, der in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes führt. Und das ist das Programm, was mit dem Satz, ich habe aus Ägypten meinen Sohn gerufen, so ganz knapp und präzise beschrieben wird. Alle Verheißungen Gottes sind in Jesus erfüllt. Gottes Volk, seine Kinder sind verloren in der Fremde. Gottes Kinder in dieser Welt sind unter einer fremden Herrschaft. Gewissermaßen, in einem vergänglichen Leben. Aber Jesus kommt, er nimmt einen menschlichen Leib an. Jesus ist erschienen in der Gestalt des sterblichen Fleisches. Er trug den Hass der Welt und den Hass seiner Brüder. Er trug auch das Joch des Gesetzes. Gott hatte seinem Volk seine Gebote gegeben, sagt, das ist der Weg, der euch zum Leben führt. Lebt danach, wir können es nicht. Es ist wie ein Joch auf unseren Schultern. Und Jesus hat aber dieses Gesetz Gottes erfüllt, vollständig. Und er hat dann die Sünde selbst getragen am Kreuz und starb. Und als er von den Toten auferstand, schritt er aus dem Dunkel des Grabes heraus ins Licht und mit ihm beginnt Gottes neue Welt. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Er gibt uns Zukunft und Hoffnung. Mit ihm beginnt Gottes neue Schöpfung, an der alle Anteil bekommen, die zu Jesus gehören. Das heißt, im Leben Jesu ist das Schicksal aller Gläubigen verdichtet und es ist darin aufgehoben, dein Leben. Wenn du glaubst, wenn du zu Jesus gehörst, hast du Anteil an dieser Geschichte. Sein Tod ist unser Tod, sein Leben ist unser Leben. Und jetzt sieht Matthäus in der Flucht nach Ägypten und der Rückkehr von dort, in dieser kleinen Episode, die betrachtet er wie eine Skizze, in der all das schon verdichtet ist, was Gott sich vorgenommen hat, was er seinem Volk verheißen hat und was er in Jesus erfüllt hat. Das ist nur ein erstaunliches kleines Detail. Jesus musste weg mit seiner Familie flüchten, um dann aber wieder zurückzukehren. Und das ist Erinnerung an eine großartige Geschichte im Alten Testament, die ein Sinnbild ist für das ganze Heil, was Gott geben will. Und es geht dabei um den Gegensatz zwischen dem Reich Gottes, das, was er beginnt, und dem Reich der Welt. Gott beginnt seine Heilsgeschichte mit jedem Einzelnen, aber auch mit dem Volk Gottes, mitten in einer Unheilsgeschichte dieser Welt. Und das beides ist ganz krass gegeneinander. Das Reich Gottes ist nicht vereinbar mit dem Reich dieser Welt. Der Geist Gottes ist nicht vereinbar mit dem Geist, der in dieser Welt ist. Das Licht hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Und davon erzählt Matthäus nämlich nun direkt im Anschluss an sein Zitat und berichtet uns, Herodes will das Kind töten. Und wie das schon immer war, dass Gottes Widersacher gegen ihn streiten, weil sie ihre eigene Herrschaft behaupten wollen und die Herrschaft Gottes nicht akzeptieren. Und deswegen musste die heilige Familie fliehen, wie schon immer die Gläubigen von denen auf der Flucht waren und ihnen weichen mussten, denen Gottes Botschaft zuwider war. Ist immer dasselbe in der Weltgeschichte auch, ne? Da gibt es eine Gruppe von Gläubigen im Mittelalter, im Hochmittelalter, die sagen, wir wollen leben nach den Geboten Jesu, in Einfachheit und Schlichtheit. Und sie lehnen diesen ganzen Pomp und dieses ganze religiöse System des Papsttums ab. Und was passiert? Da müssen sie flüchten in die Berge und Schluchten in Südfrankreich und anderswo, die Waldenser, ne, sind blutig verfolgt worden. Immer das gleiche Spiel. Und wie ging es weiter mit Herodes und mit Jesus? Wir lesen in Vers 20, sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben trachteten. Und so geht es immer aus, wenn der Kampf gegen Jesus eröffnet wird. Herodes dachte, er könnte Jesus den gar ausmachen. Er ging einfach nur als Scheusal in die Geschichte ein, sonst hat er nichts erreicht. Und später wird es ein anderer Herodes sein, der Jakobus hinrichten lässt, der Petrus ins Gefängnis wirft. Können wir in der Apostelgeschichte lesen, aber am Ende heißt es über ihn: Da schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Aber das Wort Gottes wuchs und mehrte sich. Und deswegen die Frage: Wo sind sie eigentlich alle hin? Die Widersacher Gottes, Nero, Diokletian, die Inquisitoren gottloser Päpste und auch die Päpste selbst, die sich nicht vor Jesus beugten, sondern die wollten, dass andere sich vor ihnen beugen und ihnen ihre goldenen Ringe küssen. Wo sind sie hin? Der große Napoleon, der die Welt hier säkularisieren wollte und weit damit gekommen ist. Wo ist er hin? Wie hat er sein Leben zu Ende gebracht? Wo sind Lenin, Stalin, Mao Zedong? Wo sind die alle? Wo ist Hitler, der nach den Juden auch die Kirchen und den christlichen Glauben ausradieren wollte? Das wissen nur die wenigsten. Das war das nächste Programm auf der Liste. Wo sind die alle? Auch die berühmten Philosophen, die großsprecherisch Gottes Wort verachteten, wo sind die alle hin? Gestorben sind sie. Gestorben. Denn Gras ist das Volk. Herodes war von seinem Ehrgeiz getrieben, von Ruhmsucht und der Panik, einer Intrige zum Opfer fallen zu können. Solche Anknüpfungspunkte im menschlichen Herzen, das Böse ist von Jugend auf, die nutzt der Teufel gerne für seine Ziele. Herodes war angestachelt, das Kind zu töten. Gott ließ ihn gewähren. Unschuldige Kinder starben. Es ist nicht einfach zu verdauen, dass Gott dazu erst einmal schweigt. Auch das ist ja eine Herausforderung dieses Textes, nicht? Gott sieht es und er lässt Herodes gewähren. Aber am Ende heißt es: Sie sind gestorben, die dem Kinde nach dem Leben trachteten. Herodes war kein Einzeltäter. Jesus hatte von Anfang an viele Feinde und er wird bis zuletzt viele haben. Aber am Ende wird es immer heißen: Sie sind gestorben. Nur Jesus selbst wird immer derjenige sein, der sagt: Siehe, ich lebe. Ich war tot und ich bin lebendig und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deswegen wird auch der letzte große Streit des Antichristen, von dem die Offenbarung berichtet, gegen den Herrn und seine Gemeinde genauso ausgehen, weil Jesus der Sieger ist und sagte seinen Aposteln, dass die Hölle nicht standhalten kann gegen die Macht der Gemeinde Jesu, die am Ende den Sieg behalten wird, so schwach sie erscheint in dieser Welt. Und weil wir das wissen, gehen wir sehr gelassen und getröstet in die Zukunft, hoffentlich. Wenn wir das wirklich glauben und es in uns lebendig ist, dann haben wir nicht die Sorge, was aus der Gemeinde Jesu werden wird. Wir haben auch nicht die Sorge, was aus dieser Welt werden wird. Diese Fragen hat Gott längst ein für alle Mal entschieden. Diese Angelegenheiten sind geklärt. Unsere Sorge sollte vielmehr sein, dass wir bei Jesus bleiben und dass wir bereit sind, auch im Zweifelsfalle Verfolgung zu leiden, wenn sie uns auferlegt wird. Wir müssen seine Schmach tragen, weil diese Welt die Jünger Jesu immer wieder, und zwar unter den allerschönsten Bannern, verfolgt. Aus der historischen Distanz ist das doch einfach zu sagen: Ja, die Waldenser hatten recht und ja, damals sah es anders aus. Unter dem Banner der Religion und der Gottesfurcht hat die Papstkirche diese Menschen abgeschlachtet. Nicht unter dem Banner irgendetwas Bösen, nein, unter dem Banner der Gottesfurcht. Wo der Teufel seinen Kampf gegen die Gemeinde eröffnet, da geschieht das immer. Entweder im Namen der Religion oder es geschieht im Namen der Humanität, weil diese Welt dann ihre eigene Humanität hat, die sie aufstellt und gegen die Humanität, von der Gottes Wort redet. Oder im Namen der Bildung wird dieser Kreuzzug geführt. Oder noch vieler anderer wohlklingender Dinge. Immer unter dem Anschein des Guten führt der Teufel seinen Krieg gegen die Gemeinde. Diejenigen, die Gott dann treu bleiben, werden immer wieder als Störenfriede und als Übeltäter gebrandmarkt. Genau so hat Jesus das seinen Jüngern vorausgesagt. Und eigentlich ist es überraschend, dass wir dann überrascht sind, wenn das tatsächlich so passiert. Und deswegen muss unsere oberste Sorge nicht unsere Freiheit sein und auch nicht unser Wohlstand und unser ganzes gemütliches Leben, was wir haben, und auch nicht unsere Gesundheit, sondern unsere Sorge muss sein, dass unser Herz fest bleibt und dass es nicht weichgekocht wird. Und dass wir an unserem Glaubensbekenntnis und an unserem christlichen Leben festhalten. Und dann wird der Herr uns auch immer wieder aus unserem Ägypten herausführen, wenn er die Zeit für gekommen hält. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft deines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Verzage nicht, du Häuflein klein, ob schon die Feinde willens sein, dich gänzlich zu verstören und suchen deinen Untergang, der von dir wird recht Angst und Bang. Das wird nicht lange währen. Ist unser Wort, muss Teufel, Welt und Hölle fort. Und was die tut anhangen, endlich werden zu Mut und Spott. Gott ist mit uns und wir mit Gott. Den Sieg.